Die heutige Folge wird dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!
Jordan Pickford, you beauty!
Es ist die Folge 91 des Keeper-Analyse-Podcasts und wir wollen sprechen über den 30. Bundesliga-Spieltag der Männer. Es ist wieder einiges passiert. Ich würde euch auf jeden Fall raten, bleibt hier bis zum Ende dran. Nicht nur, weil es eine Ankündigung noch geben wird zum Ende der Folge, sondern auch, weil man weiß ja nie, ob Leverkusen doch noch trifft. Und damit herzlich willkommen hier zur 91. Folge. Wie bereits letzte Woche angekündigt, ist Ronny Zeiss wieder hier. Und das ist auch eigentlich ein Grund, warum ihr lange hier bleiben müsstet, oder hier lange einschalten müsstet in dieser Folge, weil er hat viel Expertise, ist Torwartkoordinator beim VfL Wolfsburg und Ronny mit 3 Punkten jetzt im Gepäck am Wochenende lässt sich ja so eine Folge deutlich besser aufnehmen.
Ja, also nicht nur für mich, sondern für alle anderen im Verein war das ein echt sehr, sehr wichtiger Sieg, dass du erstmal da unten raus bist, nicht mehr ganz so in unmittelbarer Gefahr bist. Trotzdem bist du natürlich noch nicht endgültig raus, aber ich glaube, so geht schon mal ein gutes Aufatmen im ganzen Verein durch. Also das ist schon extrem wichtig gewesen, ja.
Genau, gerade gegen den Mitabstiegskonkurrenten ist es dann, glaube ich, auch egal, wie man dann sich die 3 Punkte holt. Es war mehr oder weniger Not gegen Elend, ohne da jetzt beiden Mannschaften irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber ja. Das war ja so dieser allgemeine Flow zu dieser Samstagskonferenz.
Genau, also ich denke mal, dass jeder, der ein bisschen, also selbst intern werden die alle sagen, es war Not gegen Elend. Natürlich wird man es vielleicht nach Hause nicht ganz so tragen,
taktisch geprägtes
aber es ist wirklich
Spiel.
So im genau, aber im Endeffekt sind wirklich erstmal 3 Punkte in 2 Wochen, fragt eh keiner mehr danach. Das ist echt wichtig jetzt gewesen und von daher hoffe ich mal, dass es vielleicht dann irgendwann über den einen oder anderen Sieg, über ein Stück weit Befreiung natürlich dann auch ein Stück weit spielerisch wieder ein bisschen besser wird.
Als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich mir auch, das sind eigentlich so als Torhüter auch so die ekelhaftesten Spiele, die man irgendwie so haben kann. Ne? Also egal, auf welchem Niveau wir da jetzt oder von welchem Niveau wir sprechen, das ist, glaube ich, immer undankbarer als jetzt so ein gefühltes Pokalspiel, wo man Chance um Chance irgendwie auf sein eigenes Tor bekommt, weil man da permanent irgendwie dabei sein muss. Du weißt, ein Gegentor, ein Fehler kann die Partie halt irgendwie entscheiden.
Ja, genau, das ist es. Also du hast halt relativ wenig zu tun. Wenn du in Action bist, bist du halt so und so vollgepumpt mit Adrenalin. Du hast immer eine Aufgabe, du bist immer hellwach. Aber wenn natürlich so das Spiel so zwischen den Boxen stattfindet, und du weißt aber trotzdem genau, du darfst nichts, weil das in die eine und in die andere Richtung, wenn ein Tor kann entscheidend sein. Von daher ist es, glaube ich, schon nicht so einfach. Du musst immer hellwach sein. Aber ja, wie gesagt, diesmal hatten wir echt Glück. Also nicht Glück, das ist das falsche Wort, aber diesmal das bessere Ende für uns.
Genau, so wollte gerade sagen, ist ja in den letzten Wochen nicht so häufig der Fall gewesen und da war es, glaube ich, auch der erste Sieg seit dem ersten Spiel von Hasenhüttl war das auch der erste Sieg, ne?
Genau, in Bremen, genau, stimmt. In Bremen war der erste Sieg dann, genau.
Stimmt. Ja. Hast recht.
Aber trotzdem, auf die gesamte Saison war schon die letzten 2 Siege haben eine Weile gedauert. Also ich glaube, so das letzte Jahr irgendwann im Oktober oder so.
Genau, Ende letzten Jahres irgendwann, genau. Jetzt, wie kommen wir jetzt quasi von dem Spiel, was nicht so ereignisreich war, sage ich mal, zu einem Spiel, was mit, glaube ich, die meisten, ja doch, war klar, mit 7 Toren war das Spiel zwischen Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach das Spiel mit den meisten Toren. Alleine 3 Tore hat bei den Gladbachern Robin Hack erzielt. Aber am Ende des Tages hat es trotzdem nicht zu den 3 Punkten gereicht. Und das war, Ronny, glaube ich, auch eine Sache, dass man am Ende noch getroffen hat, war für TSG-Keeper Oliver Baumann, glaube ich, ihm ist einfach ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil sowohl bei dem ersten Gegentor als auch dann bei dem dritten sah ja nicht so gut aus. Wir können ja gerne mal in das erste Gegentor reinschauen. Da gewinnt Gladbach im Mittelfeld den Ball, spielt dann über einen recht ansehnlichen Konter direkt mit Player und Hack in die Spitze. Und dann ist Hack im Strafraum, wird dann doch verfolgt vom Hoffenheimer Verteidiger und Baumann kassiert den Ball dann, ich weiß, kurzes Eck, erster Pfosten, gibt's alles nicht. Haben wir schon beim letzten Mal hier gelernt.
Richtig. ersten Pfosten gibt's, aber kurze Pfosten.
Sowas, genau. Aber wie alles gut, an dem genau. ersten Pfosten kassiert Baumann das Gegentor und es sah so ein bisschen aus, als wäre Baumann sich nicht einerseits ganz sicher, wo er jetzt überhaupt steht, noch welche Art der Verteidigung er jetzt einsetzen soll. Also weder Fuß noch Handverteidigung, war irgendwie so eine komische Mischung aus beiden, hatte ich das Gefühl.
Genau. Ich hatte ja beim letzten Mal, glaube ich, schon mal gesagt, es ist einer meiner Lieblingstorhüter, von daher war ich traurig ist der falsche Wort, aber natürlich erwischt sie auch mal. Ich glaube, dass grundsätzlich seine Position ein Stück weit zu hoch war. Ich glaube, der hätte sich zeitiger fallen lassen können, noch tiefer, der steht dann schon so auf der 5-Meter-Linie und das eigentlich in Distanz, wo er so, also ich würde mal sagen, das nennt man so gerne rote Zone. Mhm. Also er ist nicht wirklich in einer Top-Position für ein 1 gegen 1 und er ist auch nicht in einer Top-Position für eine normale Zielverteidigung. Ich weiß nicht, ob er zwischendurch kurz mal die Orientierung verloren hat, was ich jetzt nicht glaube mit seiner Erfahrung, sondern dieser Hack macht ja so einen Tick nach außen nochmal den Ball. Das wäre der Moment, wo man sich nochmal ein Stück weit absetzen könnte. Macht er nicht. Und dann das, was du sagst, es war so zwischen Fuß-Hand-Verteidigung. Und ich glaube, das ist genau das Problem, wenn du in so einer roten Zone bist. Da weißt du manchmal gar nicht, was du jetzt, was eigentlich die optimale Lösung wäre. Wenn er deutlich näher dran wäre, wäre es wahrscheinlich definitiv ein Fußblock. Wenn er, sagen wir mal, gefühlt noch 2,50 Meter, 3 Meter nach hinten gehen würde, würde er das Ding wahrscheinlich komplett mit den Händen verteidigen, im ganz normalen, im Abkipp-Prozess oder so. Mhm. Deswegen war es halt, schwierige Geschichte. Aber definitiv eine Aktie.
Die er auf jeden Fall hat. Ich dachte erst, okay, Baumann lässt sich so spät fallen, weil der war ja noch kurz so an diesem Halbkreis des Strafraums, hatte der Waffenheimer-Verteidiger ja trotzdem noch Kontakt zu Hack. Dachte ich, okay, Baumann bleibt vielleicht noch ein bisschen, stand dann etwa so 6 Meter vor seinem Tor, 6,5 Meter vor seinem Tor. Dachte ich, okay, Baumann bleibt halt noch so hoch, weil er vielleicht noch auf diesen, wenn jetzt der Ball irgendwie noch weggespitzt wird, abgefälscht wird, dass er dann vielleicht noch dazwischen gehen kann. Das war vielleicht so mein Gedanke, warum er da noch nicht so früh sich hat fallen lassen.
Genau, also das wäre noch okay, aber in dem Moment, wo sozusagen der Ball nach außen wegtickt, ist ja der Winkel für den Stürmer deutlich schwieriger und dann hätte er sich vielleicht nochmal einen Meter tiefer holen können. Es ist allerdings, muss ich dazu sagen, immer so in der Dynamik der Situation manchmal schwer, dass du den Kopf einschaltest und eigentlich die Muster, die er, also wenn er sich das Video anguckt, würde er sagen, ganz klar, muss ich fallen. Aber wenn du natürlich in so einer dynamischen Situation bist, mitten im Spiel, ich weiß nicht, ob du immer dann direkt umschalten kannst in Prozesse, die du eigentlich weißt und die du gelernt hast. Manchmal ist das leider so.
Ja. Das stimmt. Man sieht es ja auch, Baumann macht ja erst diesen Schritt so leicht nach rechts und dann erkennt er, oh verdammt, komme ich ja überhaupt gar nicht ran, muss ich nach hinten, dann ist es eigentlich schon zu spät, weil Hack dann auch schießt.
Richtig,
Weiß gar nicht, ob Hack den Ball jetzt auch so optimal aus Torhüter-Sicht sozusagen trifft, dass Baumann jetzt er trifft den, glaube ich, nicht so richtig optimal, den Ball, weil er noch so leicht gezogen wurde, Hack, aber da will ich jetzt nur Baumann, so den ich auch sehr schätze für seine Konstanzen, für seine technischen und taktischen Abläufe, vielleicht auch ein bisschen zu sehr in Schutz nehmen. Du hast eben auch von diesen kleinen Sachen gesprochen, die man einfach immer drin hat, wenn man sowohl im Training ist, oder was man sich natürlich auch im Training erarbeitet und dann auch im Spiel umsetzen will. Und das trifft ja auch so ein bisschen auf das zwischenzeitliche 3:3 zu, was eben jener Robin Hack wieder erzielt hat. Wollte dort, glaube ich, eine Flanke schlagen. Also der Ball wird von Julian Weigel auf rechts rausgespielt und dann Robin Hack mit dem rechten Fuß schlägt den Ball dann nach innen, aber so weit nach innen, dass er dann auch über die Linie rollt. Wir können ja erstmal von Baumanns Grundposition ausgehen. Wie schätzt du die erstmal ein? Ja.
Die Position ist top. Also er ist ja sozusagen schon immer, also nicht immer, aber schon seit seiner Hoffenheimer Zeit, seit der Zusammenarbeit mit Micha Rechner, schon prädestiniert für so eine Bälle, also Early Cross, Trichter, frühe Flanke, wie auch immer man diesen Ball da so nennt. Ich finde die Ausgangsposition finde ich top, absolut top, weil genau wenn du schaust, kurz bevor Hack den Ball spielt, ist da so ein Stück weit noch eine Lücke zwischen ihm und der Kette und wenn der Ball dort vorne rumkommt, die einlaufenden Stürmer, kann er den Ball eigentlich top abfangen. Also im Normalfall bekommt er das super hin. Dass der Ball jetzt Richtung Tor geht, grundsätzlich, wenn ich jetzt mit meinen Jungs arbeiten würde, würde ich denen sagen, bitte ändert nichts an eurer Position, macht immer wieder das Gleiche, bleibt immer wieder dort, weil die Mehrzahl der Bälle werden nicht aufs Tor kommen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das weil das Mannschaften immer trainieren. Das heißt, die Frage ist jetzt, ob Hack das bewusst gemacht hat, weil es ja auch bekannt ist, dass Olli Baumann relativ offensiv steht bei den Bällen. Wenn er das nicht bewusst macht, dann ist es ja schon eine Seltenheit, dass er Richtung Tor geht. Aber im Normalfall schlägt er den Ball nach innen. Ganz einfach, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn ich da jetzt sehe, die 2, 4, 6 Jungs stehen da drinnen. Jetzt mal angenommen, der schießt aufs Tor und schießt neben das Tor, da weißt du ganz genau, was alle anderen ihm dann sagen.
Absolut, ja? Genau.
Also wenn der Ball nicht ins Tor reingeht, sagen die alle, hey, warum spielst du den Ball nicht in die Box? Wir haben da eine Präsenz, die unfassbar ist. Ja, da kommt noch ein Siebter, der noch hinten am Boxrand, also du hast ja eine Top-Präsenz in der Box, da schießt man normal nicht aufs Tor. Von daher finde ich jetzt Position, finde ich top. Okay, was danach abläuft, ja, ich natürlich ein Stück weit spekuliert das schon, dass er den dann nicht mehr verteidigt. Boah, ich weiß nicht, ob er dann so einen Gedanken hatte, so, ach, scheiße, ja. Erwischt. weil ich glaube schon, dass er Fähigkeiten hat, auch diesen Ball zu verteidigen. Aber ich persönlich, muss ich ehrlich gestehen, ich würde niemals jetzt hingehen und den Fehler mit ihm so analysieren und würde sagen, hey, pass auf, du musst deine Position anpassen oder. Ich würde sagen, mach genau dasselbe immer wieder, weil die Mehrzahl der Bälle kommt einfach da rein. Und das war jetzt mal der Moment, wo wir ja auch davon immer sprechen, ja, von 300 Bällen geht dann halt mal einer rein, fertig aus.
Ich wollte gerade sagen, da kommen
Haken dran.
Ich wollte gerade sagen, da können wir den dahinter machen. Das würde ich jetzt auch an Baumanns Stelle oder im Torwarttrainer-Team ist auch gar nicht groß irgendwie ihm vorwerfen, weil, wie gesagt, diese Position ist, ich feiere das eh, wenn Torhüter erst mutig sind und versuchen eben dort solche Bälle auch tatsächlich auch abzufangen. Du sagst, es ist ja dann wirklich auch das Schwierigste eigentlich an diese Bälle, die dann quasi, wenn du dich zur Torlinie hinhechten musst, bei so einem Querpass, dann irgendwie noch hinzuschmeißen.
Genau.
Weiß nicht, ob er dann zu viele Gedanken irgendwie im Kopf hatte, weil er dachte, okay, kann ich ihn jetzt festhalten, wenn ich ihn nur wegpatsche, wie muss ich ihn wegpatschen, um ihn nicht ins eigene Tor, also kam dann irgendwie auch nochmal.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist einfach, dass du was komplett anderes erwartest. Ne? Also du erwartest alles. Du erwartest einen flachen Ball vorne rein, du erwartest vielleicht eine Flanke, du erwartest einen Chipball, irgendwas erwartest du und der macht was komplett anderes. Ne? Und ich glaube so, dann hast du den Moment, wo du einfach nur sagst, scheiße, was soll ich damit jetzt anfangen? Und in dem Moment, dann ist ja auch schon alles vorbei. Also das sind ja zehnte Sekunden. Wie gesagt, also ich für meinen Teil würde sagen, machen Haken dran, fertig, aus. Kommt nie wieder vor, zack, aus.
Ja, ja. Vielleicht abschließend dazu, was mir noch bei Hack noch einfällt. Ja. Ich glaube, was man auch daran sieht, dass es nicht gewollt war von ihm, dass er den Ball auch mit der Innenseite spielt. Was er dafür spricht, okay, der wollte ihn jetzt wirklich so vorne rumspielen, scharf vor die erste Kette. Also das war jetzt überhaupt nicht gewollt von ihm. Das war einfach nur, kam quasi zum Tor wie die Jungfrau zum Kinde.
Genau, und umso weniger ist es ja eigentlich dann, würde ich mal sagen, Baumann sein Fehler, weil ich... Wie gesagt, also ich würde da nichts ändern an seiner Position. Ich würde immer sagen, genau das machst du in den nächsten 100 Spielen wieder so. Und im 101. Spiel wirst du vielleicht nochmal so einkassieren. Und dann machst du die nächsten 100 Spiele wieder so.
Ja, hat ja noch ein paar Jahre Vertrag, der Olli Baumann. aber ich habe jetzt ja schon so rausgehört, dass für dich auf jeden Fall das erste oder von uns zuerst besprochene Gegentor eher der Fehler war, wo er eher eine Achse dran hat als der zweite.
Richtig.
Können wir, glaube ich, dann auch so zu den Akten legen. Und wir machen mal weiter mit dem Freitagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg. Frankfurt dreht das Spiel am Ende noch, aber man lag erst in Rückstand durch ein Tor von Ruben Vargas, der den Ball, jetzt sind wir wieder bei dem kurzen oder bei dem ersten Pfosten in dem Fall, den er dort reinschweißt und Kevin Trapp auch wieder so ein bisschen so Positionsfindungsprobleme für mich. Wir haben diesen tief gesteckten Ball von Dimirovic statt auf Vargas. Und dann, Ronny, hatte ich das Gefühl, dass Kevin Trapp auch erst diesen Schritt nach vorn macht, was für mich eigentlich ein Fehler war, weil dadurch nimmt er sich auch so ein bisschen Reaktions- und auch vor allem Aktionszeit, um diesen Ball, der dann über seinen Kopf drüber hinweg geht, zu parieren.
Richtig. Schon alleine der Laufweg des Stürmers ist jetzt nicht eigentlich dafür geeignet, rauszukommen. Also sprich, der Stürmer läuft ja von innen nach außen.
Ja.
Also mit dem Pass von Demo in die Tiefe läuft der Stürmer ja von innen nach außen. Das heißt, der Winkel wird definitiv spitzer. Also er hat halt deutlich mehr Präzisionsdruck. Dann lässt sich Trapp ein Stück weit locken nach vorn, was er eigentlich gar nicht machen muss. Klar, dann rennt er wieder ein bisschen zurück und dann steht er halt in keiner optimalen Position. Ich glaube, dass das, was du schon angedeutet hast, wenn er ein Stück weit tiefer steht, dann steht er vielleicht und kann dann halt einfach nur so im Reaktionsblock Hand links hoch, raus. zumindest ist die Wahrscheinlichkeit größer. Ob er das jetzt wirklich im Endeffekt absolut verhindern kann, weiß ich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, schon mal um Prinzipien gesprochen. Mhm. Das heißt, wenn wir so eine Situation haben, möchte ich gerne, dass die Torhüter eher wegbleiben, ja, weil das für den Stürmer logischerweise deutlich schwieriger ist, wenn du nach außen laufen musst und dann über dein Standbein drüber den Schuss machen musst. Von daher bist du eigentlich in einer Torhüterposition oder einer etwas besseren Position, was aber nicht im Umkehrschluss heißt, dass es definitiv alles verhinderbar ist. Klar, also das ist auch, glaube ich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon etwas größer, dass du den dann vielleicht verhindern kannst.
Ja, zumal es dann, also du hast ja auch schon gesagt, dieses Stehen von Trapp mit so einem Reaktionsblock wäre ja auch eine Option gewesen, aber ja. Halb Zug ist ihn, halb sank er dahin. Das sei es aus mich, dass er nicht so diese optimale Körperschwellung dafür gehabt. Und es ist ja auch so, du hast auch, finde ich, sehr gut schon diese Bewegung von Vargas da angesprochen. Zusätzlich war es ja noch so, Koch und Skiri war es ja, glaube ich, die da mitgelaufen sind.
Ja.
Machen ja theoretisch auch den Weg nach innen zu, deswegen kann man sich ja schon so ein bisschen, sag ich mal, Richtung kurzes Eck mehr orientieren. Plus eben
auf alle Fälle. Genau. Also ich glaube so, wenn er dieses an sich schon dieses nach vorne zu attackieren, war in dem Fall schon mal nicht optimal. Also wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, da lässt sich dann halt locken, was du gar nicht brauchst, wenn der Stürmer von innen nach außen läuft, plus dass er noch zwei Innenverteidiger oder zwei Verteidiger mit dabei sind. Die sind zwar nicht unmittelbar dran, aber die setzen ihn dann doch schon ein Stück weit noch unter Druck. Und ich glaube, dann kommt es durch diese Vorwärtsbewegung, dann merkt er, okay, geht nicht, ich muss ein Stück weit zurück, was ja in dem Fall ja auch richtig ist, ne? Dass er sagt, okay, ich kann nicht attackieren, dann versuche ich in meine beste, tiefere Position zu fallen. Und all das, ja, diese schnelle Dynamik vorwärts, rückwärts, ist dann natürlich, hast du halt keine optimale Ausgangsposition. Bist wahrscheinlich im Schussmoment auch nicht so, wenn man sieht, wenn er schießt, auch nicht so in einer absoluten Top-Balance drin. Mhm. Steht nicht relativ gerade, sondern steht so ein bisschen auf einem Bein, auf seinem rechten eher den Schwerpunkt. Und dann ist es natürlich dann schwierig.
Ja. Glaubst du, dass das auch so eine Sache ist, die jetzt im modernen Torwartspiel immer noch wichtiger oder entscheidender wird, dass man als Torhüter quasi genau weiß, okay, oder genau die richtige Distanz findet, auch den richtigen Stand findet in solchen Torschusssituationen, sag ich mal, 8 Meter und weniger oder vielleicht so um die 10 Meter vielleicht rum, dass man vor allem das halt, diese mehr oder weniger lange 1-gegen-1-Situation, 1-gegen-1 aus Winkel, dass man die jetzt vermehrt so fokussiert im Torwartspiel.
Also Entscheidungsthemen sind so und so ein ganz, ganz wichtiges Thema für Torhüter. Ne? Also wann gehe ich, wann bleibe ich, wie positioniere ich mich? Und dann ist auch nicht nur neben der Entscheidung, sondern auch Position und Distanz ist halt unfassbar wichtig, weil ich glaube, es ist ja klar, dass ich natürlich, wenn ich einen Schuss aus, sei jetzt mal ganz banal, aus 16 Meter frontal bekomme, dass ich natürlich am besten nicht irgendwo auf der 5-Meter-Linie stehe, weil wenn ich ein Stück weiter hinten stehe, habe ich natürlich einfach viel, viel mehr Zeit für meine Bewegungsmuster und muss nicht da vorne irgendwo rumfliegen.
Grüße an Manuel Riemann.
Und, zum Beispiel. Genau. Und das sind so eine Momente, ich glaube, dass das immer wieder also rein muss sozusagen in den Kopf, auch in das Training, so eine Entscheidungsmuster zu kreieren, so wie jetzt zum Beispiel, wenn der Stürmer von innen nach außen läuft. Anders ist das Verhalten, wenn der Stürmer von außen nach innen läuft. Ne? Das muss man den Jungs dann auch klar sagen. Das ist dann wieder was anderes, weil dann ist die Torgefahr deutlich größer. Aber wenn er von innen nach außen läuft, das heißt, der Ball geht dann theoretisch ja auch immer weiter Richtung Grundlinie, Winkel wird immer spitzer, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann trifft aus der Distanz, ist dann halt deutlich geringer und damit ist es dann eher ein Wegbleiben. Ne? Und wir reden ja eigentlich nur gerade im Fußball, beziehungsweise dann, wenn wir uns über Torhüter unterhalten, reden wir ja immer von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Also das ist ja, es wird halt keine Situation geben, da es die Situation nicht nochmal gibt, gibt es keine Garantie, wie das zu machen ist, sondern immer nur Wahrscheinlichkeiten. Ja, und daran müssen wir uns ein bisschen orientieren.
Mhm. Du warst ja letzte Woche mit beim DFB Torwarttrainerlehrgang oder was war das genau?
Das war das DFB Torwart Elite Camp sozusagen. Okay. Da sind alle Top-Torhüter von der U15-Nationalmannschaft bis U20-Nationalmannschaft dort in Frankfurt. Und früher war es in Bad Göcking. Mhm. So ein Highlight, jetzt ist es am Campus. Genau. Und dann siehst du sozusagen auch. Normal ist es so, dass die besten 4 aus den Jahrgängen dort vor Ort sind, ist natürlich nicht immer so, weil du natürlich auch mal Verletzte, Kranke und so weiter dabei hast. Aber im Grundsatz siehst du da schon sozusagen die Nachwuchstalente, die wir dann so haben.
Ja, und hast du dort auch schon so wahrgenommen, dass die Jungs jetzt, also du bist ja auch schon recht lange im Geschäft, das hast du schon mal erzählt, du hast früher mit Kevin Müller trainiert, jetzt bei Heidenheim Torwart ist, dass der natürlich eine andere Voraussetzung, ein anderes Mindset als Torhüter hat, als es vielleicht jetzt die Jungs derzeit machen, ohne das jetzt irgendwie vergleichen oder irgendwie werten zu wollen, aber nur von den reinen Abläufen und von den taktischen Voraussetzungen ist es ja sicherlich was ganz anderes.
Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass die Jungs von heute deutlich, taktisch deutlich besser ausgebildet sind. Es gibt aber trotzdem noch ein Stück weit Unterschiede. Ich glaube, ich habe übrigens mit Kevin nicht zusammengearbeitet, sondern der ist direkt danach gekommen. Ach so, aber ich kenne ihn sozusagen noch von früher, ich kenne ihn da trotzdem noch von früher, vom Scouting, weil das ja bei mir auch mal ein Thema war. Aber wir kennen uns halt so, natürlich über die zweite Liga, Heidenheim, Regensburg und so weiter. Nur mal dazu, ich glaube, dass die Jungs heutzutage taktisch deutlich besser ausgebildet sind. Wenn du mit denen die Videoanalyse machst, dann geht das klack, 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 klack. Ich glaube, was uns noch ein Stück weit fehlt, ist dieses, ich sag mal so, ein absoluter Wille, ich glaube, so ein bisschen Straßentyp durch diese NLZs, in dem ich auch arbeite und in dem ich auch war, wollen wir natürlich immer ganz anständige Jungs, die sollen halt bloß keinen Blödsinn machen in der Schule und die sollen ganz, ganz, ganz nett sein. Allerdings hat das mit Profifußball relativ wenig zu tun. Da musst du schon mal ein bisschen anders sein. Und das fehlt uns noch ein Stück weit. Aber ich glaube, dass so Typen, so wie Kevin Müller oder selbst andere, die kommen dann halt über die Jahre, über die Spielpraxis. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was gerade bei uns noch ein Stück weit fehlt durch diese viel Wegnahme U23-Mannschaften. Normalerweise müssen die permanent im Männerfußball aktiv sein. Ja. Erster Jahrgang U19 raus und so weiter. Die müssen viel, viel mehr Männerfußball spielen. Und was auch nicht schaden kann, ist halt, das klingt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber so ein bisschen Dorffußball können die ruhig mal gebrauchen, sich nämlich gegen Männer durchzusetzen, die den ganzen Tag arbeiten gehen, aber die schon 15 Jahre auf dem Fußballplatz stehen, die mit allen Wassern gewaschen sind. Und das ist nur so ein bisschen das, was, glaube ich, unserer Generation oder der jetzigen Generation nur ein bisschen fehlt. Also da müssen wir halt auch im Scouting gucken, dass wir da so eine Typen bekommen. Und ich glaube dann, also grundsätzlich mache ich mir mal gar keine Sorgen, dass früher mal gesagt wird, boah, haben wir nicht. Also wenn man da guckt, wenn man da zuschaut, die haben alle eine Qualität. Wir müssen sie halt nur ins Spiele bringen, weil nur dann, dann entwickeln die sich weiter. Wenn die natürlich zwei Jahre da auf der Bank sitzen, werden die das nicht.
Ja, gerade auch so Regionalliga ist, finde ich, immer noch so eine gute Liga für U19-Tore, die aus der A-Jugendzeit, wenn die Bundesliga gespielt haben, ist das super. Also da gibt es ja trotzdem immer noch im Erwachsenenbereich immer noch einige Nuggets, sage ich mal, zu entdecken. Ja. Paderborn hat mit Pelle Bufnik dort einen Keeper von Oldenburg geholt, der für die Liga gespielt hat und ist jetzt Stammkeeper zweite Liga.
Ja, genau. Also grundsätzlich alles, was schon mal mindestens Regionalliga ist, ist top für die Jungs. Also dritte Liga, das müssen wir ja auch nicht irgendwie jetzt philosophieren. Wenn ich einen Drittligaverein führen würde als sportlicher Leiter, Sportdirektor oder weiß der Geier was, dann weiß ich auch, dass es Existenzkampf ist. Mhm. Und dass wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass mein Cheftrainer sagt, ah, komm, klar, stell dich mir einen 19-Jährigen rein, gar kein Problem, der ist top ausgebildet. Ne? Also davon muss man wegkommen. Deswegen ist so regional, hat einen guten Fuß. sondern die Jungs müssen sich einfach auf diesem Level einfach entwickeln können und da muss man halt eine Basis schaffen, ob das dann über eine U23-Liga ist oder wie auch immer man das artet, die müssen halt irgendwo im Männerfußball, im intensiven Fußball mehr ankommen. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist, ohne diese Spielentwicklung werden die halt nicht besser. Ne? Und dann ist es nicht immer wichtig, auf was für ein Niveau du spielst. Du musst dann nicht dritte Liga oder zweite Liga spielen, sondern fängst du halt mal ein Stück weit von unten an. Und wenn du dann mit 22 oder 23 irgendwo in der Kiste stehst, beim Zweitligisten oder Erstligisten, ja, das reicht doch auch. Also das ist da vollkommen okay. Also das,
absolut, ja. Was denke ich mal nicht reichen würde, ich mit 28 irgendwo bei Rotation Leipzig, das wird, glaube ich, nichts mehr, da hänge ich die Hoffnungen alle an den Nagel.
Aber ist ein gutes Beispiel, wenn du das so sagst, natürlich, auf dem Niveau ja, aber es gibt halt auch so Spätzünder und das beste Beispiel für mich ist ja immer wieder, ob das jetzt Glück war oder Zufall war, was ich damit habe, ist ja mit Alex Meyer in Dortmund, wenn man sich den seine Karriere anschaut, der halt natürlich nicht sportlich so schlecht war, sondern einfach durch extrem viele Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde, aber so ein Ehrgeiz hat, noch sportlich was zu erreichen, okay, dann ist es dann halt, der ist jetzt dann mit 30 in die erste Liga gegangen. Ne?
Also, und Champions League halt noch. So. Also,
ja. Und Champions super. League. Und am Ende kann er sich immer vor den Spiegel stellen und sagen, ey, ich habe alles getan, ich habe es dann doch noch gepackt, obwohl ich so viele Steine aus dem Weg räumen musste. Nein, das ist klar. Und manche haben halt das Glück, die werden irgendwo reingeworfen und können schon, so wie Arto Bolu, da gibt es einen Verein, der sagt, okay, wir setzen auf so einen Torhüter. Ja, das ist natürlich super, aber es ist halt nicht die Regel. Ne? Das muss man ja auch mal klar sagen.
Genau, weil vor allem jetzt mittlerweile eben diese Jungen oder die Torhüter, die damals so vor 10 Jahren als neuer René Adler, ich weiß ja schon 15 Jahre fast, als die alle so, und auch Ter Stegen, als die alle so ihre ersten Spiele gemacht haben, dann da waren eben so Leute davor wie Frank Rost, Hans-Jürg Butt oder so, die wahrscheinlich nicht ganz so komplett waren, und eben diese jetzigen Keeper, die jetzt immer drin stehen, ob das jetzt eben Manuel Neuer und Co. sind, die ist natürlich deutlich kompletter. Da musst du eben als junger Torhüter noch deutlich mehr in die Waagschale werfen, als es vor 15 Jahren der Fall war. Ja.
Genau. Und es kommt noch dazu, dass ich glaube, so die damals die Konstellation mit Neuer und so weiter, die haben natürlich auch ein Stück weit Glück gehabt, wann die mal reingerutscht sind in diese Phase. Und es waren relativ wenige auf dem Niveau. Heutzutage hast du sehr, sehr viel. Also die Qualitätsdichte oben, die ist schon größer geworden. Ne? Ja. Und natürlich musst du dann jemanden finden, der ein Stück weit raussticht aus dieser ganzen Dichte. Und dann kommt es vielleicht, dass wir sagen, okay, gebt dir mal die Chance. Und vielleicht spielt er mal 2-3 Jahre. Ich sage jetzt mal sowas wie Finn Dahm, wie Arto Bolu oder so weiter. Wenn die erstmal ein paar Jahre spielen, und da kommt dann noch einiges hinten dran, wenn die erstmal eine Weile spielen, Jonas Urbig, der jetzt in Fürth ist. Mhm. Das sind alles Jungs, die irgendwann mal über genau diese Spielpraxis genau dann da reinrutschen. Also da bin ich mir relativ sicher. Also ich mache wenig Gedanken.
Das freut mich doch.
Wenig Sorgen.
Das freut mich doch zu hören. Gedanken machst du dir ja immer, und jetzt bin ich auch auf deine Gedanken gespannt. Wir haben ja den Namen jetzt schon zweimal erwähnt, Manuel Neuer. Bayern gewinnt mit 5:0, mit 5:0 hätte ich beinahe gesagt, fast mit 5:0 an der alten Försterei. Doch man kassiert ganz wenige Minuten vor Schluss ein Gegentor durch Fährt Hessen. Der Unioner kommt dann im Strafraum dort nach einer sehenswerten Einwurfkombination dort an den Ball, dribbelt dort rein, und dann war es für mich wieder so ein klassischer, nicht klassischer Neuer, aber wieder dieser Ablauf von Neuer ist ja recht bekannt. Ne? Stürmer holt aus, Neuer holt ebenfalls aus mit den Armen, schwingt sie weit nach hinten, Auftaktsprung, und dann natürlich geht der Ball durch die Beine von Eric Dier, aber ich finde auch die Position von Neuer, als Fährt Hessen schießt, finde ich irgendwie auch nicht optimal. Also für mich steht er zu weit links sozusagen vom Stürmer aus gesehen, als dass er da, also selbst wenn er noch einen Schritt weiter zur Tormitte steht, finde ich, hat Neuer immer noch die Möglichkeit, auf den Schuss ins linke Eck aus Stürmersicht zu reagieren, finde ich.
Also es gibt eine ganz gute Standszene, die ich habe, in dem Moment, wo er sozusagen, wir nennen das ja immer Big Picture, ne, als der Schuss kommt. Ich glaube, man sieht das, glaube ich, auch dann in der Zeitlupe, weil sich Neuer ja dann umdreht, auf den Knien liegt und so ein Stück weit beschwert, mit diesen Händen so zusammen, ne. Der fokussiert sich natürlich darauf, dass der Innenverteidiger die Füße zusammenbekommt, ne. Das ist ja, also im Zusammenspiel Torwart, Innenverteidiger, ist es ja immer so, dass die versuchen dann sozusagen eine Seite abzudecken, die IVs versuchen eine Seite abzudecken, den Rest macht der Torhüter. Allerdings sage ich ehrlich, ich möchte das nicht von meinen Jungs hören, dass die sagen, ja, das muss der Innenverteidiger machen, sondern das ist ja eigentlich der Job, den wir haben. Also der Job der Torhüter ist ja eigentlich sozusagen der Letzte zu sein, der am Ende die Fehlerkette, die vorher passiert ist, auszubügeln. Das ist der Job. Also einfache Jobbeschreibung, du musst allen anderen den Arsch retten, wenn es das nicht funktioniert. So. Und von daher mag ich das nicht, wenn die Jungs sozusagen dann auf die IVs zeigen mit den Fingern und hätte der das und hätte der das. Und du siehst halt diesen Big Picture in dem Moment, wo er schießt, dass halt Manuel Neuer die Arme komplett gestreckt nach hinten hat. Und du siehst auch, wenn man das ein bisschen in Zeitlupe laufen lässt, dass sozusagen er erst mit dem Fuß am Boden ist, wo der Ball schon auf dem 5-Meter, also die 5-Meter-Linie überquert. Und damit bist du natürlich, also bei der Schussgeschwindigkeit, komplett raus. Und das sieht man dann auch. Er hat auch keine gute Position Richtung Ball. Also er steht halt eher fast quer zur Grundlinie, als dass er frontal zum Ball steht. Und damit kriegt er überhaupt weder einen Abdruck, noch bekommt er schnell die Hand dahin. Das war suboptimal, um es mal so auszudrücken. Also diese ganze Bewegung, er schwingt die Arme nach hinten, ist hoch, ist in der Luft, kann halt gar keinen Fuß setzen, weil er noch in der Luft ist. Und dann ist der Ball halt am 5-Meter-Raum. Und dann, weißt du selber, wenn er aus 5 Metern der Ball dann kommt, dann ist halt dann nicht mehr viel Zeit. Ne?
Ja, und ja. Dann war es auch irgendwie eine komischer Ablauf auch fürs Entlasten sozusagen. Also hat dann auch so den linken Fuß aufgesetzt. Also war auch wieder nichts Halbes und nichts Ganzes für mich.
Genau, das war dann im Endeffekt, glaube ich, das, was ich vorhin schon mal beim Baumann gesagt hatte. Das war dann irgendwie, und dann ist halt nichts mehr machbar. Da weißt du dann nicht mehr, was du machst. Also es ist ja eh in der Zielverteidigung relativ selten, dass man eine bewusste Handlung macht, sondern das sind ja eher Instinkte, die du antrainiert hast. Und ich glaube, hier war so ein bisschen Hand, Fuß, das war alles möglich, aber das war der Ball, du siehst ja, der Ball geht komplett in der Mitte über die Linie. Also das zeigt eigentlich schon, dass es weder eine optimale Position war, noch ein gutes Verhalten war insgesamt.
Ja. Nun müssen wir natürlich bei jedem Gegentor, was Manuel Neuer kassiert, die Frage stellen, ist er denn schon über dem Zenit? Reicht es denn überhaupt noch aus? Weil ich finde, gerade wenn man jetzt so im Kontrast dazu die Arsenal-Spiele sieht in der Champions League, die halt wirklich die extrem, wo es wirklich um alles ging, hatte ich eher das Gefühl, okay, Neuer ist eher mittlerweile für diese Spiele gemacht, als sozusagen, in Anführungsstrichen, liebe Unionerinnen, liebe Unioner, nicht falsch verstehen, für nur gegen Union halt mal, wenn es in der Liga um nichts mehr geht. So ein bisschen wie es bei der Mannschaft ja auch war, gegen Köln hatten sie letzte Woche gespielt, wo es ja auch so war, springt halt so hoch, wie es muss. Neuer auch gar nicht gespielt, weil er noch so ein bisschen angeschlagen war.
So. Ja. Also das ist eine gute Frage. Also ich kenne ja weder Internas noch kann ich ihn selber so einschätzen. Ich glaube schon, dass er ein unfassbar ehrgeiziger Typ ist. Aber wenn du nicht extrem ehrgeizig bist, spielst du nicht so lange auf dem Niveau. Also da bin ich mal relativ sicher. Ich glaube schon, dass er das, was ich auch so manchmal, was man so hört, ne, so unter Torwarttrainern, dass er nicht gerne ein Spiel abgibt. Ja. Also der macht schon, von daher gehe ich mir davon aus, dass er schon diesen absoluten Ehrgeiz hat. Und ich glaube auch nicht, dass er ein Problem hat, sich zu motivieren, egal gegen welchen Verein das ist. Ich glaube einfach, dass es oft damit was zu tun hat. Ich bin der Meinung, er ist schon deutlich drüber. Mhm. Ich glaube auch durch seine ganzen Verletzungen und immer wieder, ich glaube, dass ihm vielleicht auch regelmäßig das Training fehlt. Wenn du so lange verletzt bist, brauchst du ja auch so mal ein regelmäßiges Training, einen Ablauf. Und wenn du natürlich immer in diesem Rhythmus spielst mit Samstag, Mittwoch, Samstag oder Dienstag, dass du gar nicht dazu kommst, sozusagen diese lange Verletztenzeit, die er hatte, wirklich gut aufzuholen. Ne? Also das und dann fehlt dir in vielen Dingen, fehlen dir die Abläufe, fehlt dir die Sicherheit, fehlt dir so, also immer so ein kleiner Tick. Und dann ist es eigentlich egal, ob du gegen Union oder Arsenal spielst. Natürlich sind es immer Situationen, die dir nochmal hergibt, aber ich habe jetzt auch die Spiele, die er gemacht hat, nichts gesehen, wo er außergewöhnliche Dinge gemacht hat. Ne? Also das sind ja dann oft Bälle, die gehalten werden, wo ich sage, okay, das solltest du schon können und müssen, die natürlich dann im Zuge mit Manuel Neuer immer als Weltklasse-Aktion, also da ist ja direkt Weltklasse, wenn er einen Ball hält. Von daher sollte man das schon ein Stück weit differenzieren. Also ich glaube, er ist ein bisschen drüber über dem, aber so das, was du so ein bisschen am Anfang erwähnt hast, ich glaube nicht, dass er sich nicht motivieren kann. Also da bin ich sogar sehr, sehr sicher, dass er nicht der Typ ist, der jetzt sagt, boah, jetzt muss ich gegen Union spielen, sondern eher, ey, ich will spielen. Ich glaube, so eher tickt er so.
Man hat es ja dann irgendwie auch an seiner Reaktion gesehen, wie er das, oder als er das Gegentor hat fressen müssen, wie er sich geärgert hat. Und ich glaube, jeder Torhüter, egal auf welchem Niveau, ärgert sich, wenn man 5-0 einfach führt schon und dann ausgerechnet in der 90. Minute mit irgendwie gefühlt dem zweiten Torschuss, den Union da hatte, das Gegentor nochmal kassiert. 0 ist halt immer am schönsten.
Ja, natürlich, weil du grundsätzlich, egal ob du gefühlt eine Schuld trägst an dem Tor oder nicht, gute Torhüter, also was heißt gute Torhüter? Ich glaube, viele Torhüter, die so ein bisschen gierig sind, sehr ehrgeizig sind, die stellen sich hin und versuchen grundsätzlich einen Fehler bei sich zu suchen. Ne? Also du wirst selten jemanden erleben, die sagen, boah, nee, da habe ich nichts damit zu tun. Sondern die suchen schon. Und dann gibt es auch welche, die ein bisschen zu viel suchen. Also Beispiel Alex Meyer, der halt dann teilweise Dinge gefunden hat, wo ich gesagt habe, willst du mir jetzt veralbern? Oder was siehst du da jetzt? Und dann, und ich glaube, so ein Typ Manu Neuer könnte ich mir vorstellen, weil, wie gesagt, wenn du so lange auf dem Niveau bist, da musst du sowas drin haben, dass dich das alles ärgert und dass du so ehrgeizig bist nach so einer Verletzung. Ich rede ja im Profifußball gerne, nicht so gerne über Geld, aber das ist ja auch was sich bequem macht irgendwann. Da könnte sich ja locker sagen, ey, was wollt ihr alle von mir? Ich gehe nach Hause, ich setze mich auf die Couch, aber das ist halt nicht sein Ding. Ne? Der ist halt schon unfassbar ehrgeizig.
Ja, vielleicht abschließend dazu noch diese, oder letzte Woche war es, glaube ich, diese Vertragsverlängerung von Alex Nübel beim FC Bayern bis 2027, ja, inklusive dieser ein Jahre Leihe jetzt nach Stuttgart plus irgendwie ein Jahr, ja, weiterhin noch Optionen. Wie blickst du grundsätzlich so auf dieses Modell? Das ist ja recht selten, dass man das bei Bayern jetzt in den letzten Jahren hatte, auch was Feldspieler angeht. Also ich glaube, die letzten, die so mit Laien beim FC Bayern behandelt wurden, waren ja Alaba und Groß. Man hat gesehen, was da rauskam, aber ansonsten war es ja, ja eher so, dass man sie, Angelo Stiller, die Spieler dann abgegeben hat. Jetzt erstmals wieder, ja, einen Torhüter längerfristig hält, auch per Laie.
Also ich glaube schon, dass das Nübel jetzt ein Stück weit in Stuttgart schon zeigt, was er kann. Und ich glaube, dass ihm das auch, oder dass es wichtig ist, dass er in so einem Verein spielt, dass er sich entwickeln kann, dass er ein Stück weit in Ruhe sich entwickeln kann, aber trotzdem in der Bühne oder auf der Bühne Bundesliga ist. Und ich glaube, dass man einfach bei Bayern München nicht Manuel Neuer nicht rausschmeißen möchte, mhm, sondern ich keine Ahnung, was da alles so läuft, aber wahrscheinlich sagen die immer, wir warten mal ab, bis er sagt, er hat keinen Bock mehr. Solange, da wird es niemand geben, der sagt, hey, pass auf, wir verlängern deinen Vertrag nicht mehr. Und solange der noch spielen will, und deswegen war jetzt die Geschichte relativ sauber, finde ich, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, auch so ein Stück weit im Interesse natürlich auch von Stuttgart, weil Stuttgart sich Nübel hätte wahrscheinlich nicht leisten können. Und ich weiß nicht, inwieweit Nübel auf viel Geld verzichtet hätte. Aber ich glaube, so für alle Beteiligten jetzt eigentlich optimale Lösung. Du kannst ihn halt nochmal parken. Es kann natürlich, es ist ja keine Garantie, dass er irgendwann bei Bayern spielt. Ja. Es kann sich irgendwas anderes auftun. Es kann urplötzlich ein anderer Torhüter für Bayern interessant werden. Es kann sein, dass er sich mal schwer verletzt, längere Zeit ausfällt und. Also da können ja unfassbar viele Dinge passieren. Aber jetzt so in der Konstellation finde ich das
genau, okay. Glaube ich auch für alle Beteiligten, hatte ich letzte Woche auch hier schon gesagt, ja, auch für Nübel selber. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt, ja, diesen Sommer unbedingt schon einen Verein gehabt hätte, wo er direkt Champions League spielt und Stamm spielt und unangefochten, ja, Nummer 1 ist. Also das macht irgendwie für alle Sinn. Muss man ja auch dieser, genau, Tage auch mal erwähnen, dass das beim FC Bayern letzten, ja, Jahr nicht so oft vorkam. Deswegen, ja, dachte ich mir, ordnen, ja, wir das Ganze hier nochmal ein. Und gehen mal, genau, weiter zum letzten Spiel, Ronny, zwischen Freiburg und Mainz 05, die im späten Sonntagsspiel sich gegenüberstanden. Und da müssen wir leider wieder über Robin Zentner sprechen, der beim 1-0 beim Zwischenzeitlichen auf jeden Fall mit, ja, eine Aktie mit dran hat. Aber ich glaube, das Aktienpaket, Ronny, war diesmal ein bisschen größer als zu Beginn bei Olli Baumann, oder? Also Ritz Doğan bringt die Flanke mit links nach innen zum Tor gezogen.
Ja.
Richtung zweites Drittel. Und da sagt Gregoritsch danke, weil Zentner nicht so ganz weiß, komme ich raus, bleibe ich hinten, was mache ich?
Also, es könnte einfach sein. Ich sage, es ist keine nicht ganz so einfache Situation. Also wir haben ja, das ist Linksfuß, mhm, der die Flanke bringt. Das heißt, du musst schon gut switchen zwischen Zielverteidigung und Raumverteidigung, weil du nicht weißt, schießt du aufs Tor oder nicht. Allerdings, wenn man die Ausgangssituation sieht und wenn Zentner in dem Fall gut scannt, sieht er halt, dass schon eigentlich ein Schuss nicht möglich ist, weil er eine sehr, sehr enge Ballführung hat. Schüsse kommen ja meist aus einer, also mal Ball vorgelegt und dann wird mit Gewalt aus dieser Distanz draufgeschossen, dass man so fast aus dem Stand aufs Tor schießt, ist ja eher selten. Das heißt, was ihm so ein bisschen fehlt, ist eine ganz kurze Positionsanpassung. Ne? Ich gehe da immer, gerade was Positionsanpassung betrifft, Donnarumma ist für mich ein absolutes Weltklassebeispiel, der immer ganz genau sieht, wann kann er so mal ganz kurz seine Position anpassen, und damit vergrößerst du natürlich auch deinen Wirkungskreis. Ne? Also umso weiter vorne du stehst, umso größer ist natürlich dein Wirkungskreis, welchen Bereich du dann, wo du Bälle abfangen kannst. Und das macht Zentner nicht. Zentner ist generell eher so in der Raumverteilung eher defensiv denkend, und dann kommt er zwar irgendwann, mhm, aber dann kommt er auch mit Gewalt, also das ist ja natürlich auch eine Maschine, aber in dem Fall glaube ich, dass er einen Tick weit zu tief steht, weil wenn er einen Tick weit höher steht, kann er den Ball wahrscheinlich erreichen, und dann kommt es dann immer so, ja, früher hat man immer gesagt, ja, wenn du rauskommst, musst du durchziehen, aber ich sage immer, das ist ja kompletter Käse, weil am Ende, wenn du merkst, es funktioniert nicht, dann bleib weg. Ja, dann versuch halt in der Zielverteidigung das Ding noch zu lösen. Ich glaube schon, dass er relativ zeitig merkt, es wird nichts mehr, weil er geht ja sehr, sehr zeitig Richtung Handballtorhüter, was am Ende auch die richtige Technik ist, ne? Das muss man, mhm, dazu sagen. Wenn der Ball, also wenn es ein Kopfball ist, dann kann man ruhig wie so ein Handballtorhüter relativ hoch gehen, und weil der Ball natürlich nicht flach ist, also von daher kannst du hoch springen und dich vielleicht anköpfen lassen. Aber ich sage, grundsätzlich fand ich die Position einfach nicht optimal. Der muss halt einfach noch, ja, ich sag jetzt mal, fast anderthalb Meter Richtung 5 Meter vorn ganz kurz nach vorne schieben. Und dann glaube ich, wenn man es dann sieht, dann läuft er noch so einen kleinen Bogen. Wenn er dann gerade in den Ball geht, dann kann er den wahrscheinlich vorher fausten. Eine Faust, Bumm, fahren dran. Aber es ist jetzt auch nicht, wo ich jetzt sage, Katastrophe. Sondern ja, ich glaube, es hängt einfach mit der Position zusammen, dass die nicht optimal ist. Und dann versucht er sozusagen noch das Maximum. Wie gesagt, läuft einen kleinen Bogen, was auch nicht optimal ist. Aber ja.
Ist ja nur die Frage, ob man ihn jetzt da für die Position, also ich sehe, wir müssen jetzt darüber sprechen, dass das jetzt hier ein Torwart-Fail ist oder nicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich glaube trotzdem, dass das Problem ist, dadurch, dass Doan ja kurz nach innen kappt und dann gut, das nicht sofort, aber trotzdem recht schnell dann auch diese Flanke zum Tor halt hinschlägt, das macht es dann, glaube ich, auch für Zender so schwer, so schnell dann noch nach vorne zu schieben. Also wäre Doan quasi die ganze Zeit quasi gerade von der Seitenlinie nach innen getrippelt, dann hätte ich klar sagen müssen, okay, du musst mindestens noch 1,5 bis 2 Schritte weiter draußen stehen. Genau. Aber so dadurch, dass er halt abkippt nach innen und dann die Flanke so Richtung zweiter Pfosten schlägt, zum Tor gezogen, macht das echt schwer, wo ich sage, okay, da muss Zentner jetzt nicht zwingend so weit vorn stehen. Also ich hätte ihn am liebsten gesagt, okay, dann bleib halt hinten defensiv im Zielverteidigung stehen.
Wäre eine Variante. Ich glaube aber, dass er schon mit der, er war sozusagen in diesem ganzen Ablauf, wo der Ball noch draußen ist und bevor er dann abkappt, war der immer noch ein bisschen in der Positionsverteidigung, in der Positionierung beschäftigt. Wenn er da schon deutlich besser steht und eher so ein bisschen auf der Lauer ist, was denn jetzt gleich kommen könnte, dann würde er den Schritt wahrscheinlich noch vorher dran sein. Also dann wäre seine Position ein Stück weit höher, dann hätte er den Ball vielleicht als Flanke dann abfangen können, beziehungsweise fausten können. Und dann, wie gesagt, glaube ich, wenn er dann in so einer Position ist, muss er einfach entscheiden, okay, dann bleibe ich halt weg und versuche den Kopfball zu verteidigen. Also ein Beispiel ist immer so Jan Sommer, der lässt sich auf so eine Sache nicht ein. Ja, also der würde ganz klar sagen, boah, Zielverteidigung, da bin ich eine Rakete, da lasse ich mich fallen und dann köpf du mal. Und Zentner ist ja eigentlich jetzt weder in der Raumverteidigung noch überragend, noch in der Zielverteidigung überragend, aber er hat natürlich schon eine Reichweite und einen Körper. Von daher kannst du dich dann auch mal auf deine Zielverteidigungsfähigkeiten verlassen, zumal der Kopfball dann auch nicht ganz so einfach ist, aber klar. Aber wie gesagt, ich hätte es einfach gesagt, okay, deine Position ist einfach ein Stück weit zu tief. Das ist dieses Lauern bei solchen Situationen ist immer besser, weil wenn du siehst, wie viel Verkehr eigentlich vor dem Flanken, bevor die Flanke kommt, wie viel Verkehr da rund um den Ball ist, die Wahrscheinlichkeit, dass der das Ding aufs Tor hämmert, ist jetzt auch nicht ganz so groß.
Ja, stimmt. Bei Einnahmen bin ich jetzt eben bloß noch kurz aufgeschreckt bei Donnarumma. Da triffst du ja natürlich auf Mühlen, weil ich sehe ihn eher kritisch, weil ich finde ihn.
Ah, okay.
Die Position, der hat ja, glaube ich, auch gegen Barca im Hinspiel auch so ein komisches Ding, wo Lewandowski den Ball, nee, nicht Lewandowski, Rafinha macht den Ball dann, glaube ich, hinten rein, wo Donnarumma dort diesen Querpass versucht zu verteidigen, so eine Early Cross. Hast du die Szene noch
im Kopf? Also, ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie nicht im Kopf, aber ich weiß, also Donnarumma ist, ich würde es mal sagen, vorsichtig, ein Stück weit ein wilder Typ. Ja. Aber wenn du ihn beobachtest in dem Spiel, was der hat, der ahnt Situationen voraus und dann positioniert er sich so. Also das heißt, der hat schon immer mal so Situationen, wo er erkennt, boah, okay, da jetzt kann nur eine Flanke kommen. Mhm. Ich hab auch Szenen von ihm, wo er dann sozusagen die Flanke oder den tief gesteckten Ball, also über die Kette rüber oder so, grausam manchmal verteidigt. Also mit irgendwelchen komischen Varianten. Aber dann sage ich aber wieder, die Position und die Idee, die dahinter steckt, die ist halt gut. Mhm. Das ist manchmal technisch und der ist ja generell so ein Stück weit wild, ne? Ja. Aber ich glaube, dass, und deswegen mag ich den, weil der halt schon irgendwie so ein bisschen, natürlich, also wie gesagt, du kannst ja, wenn es nach mir ginge, da würde ich aus Ter Stegen, Donnarumma, Baumann und weiß ja, da würde ich einen komplett zusammenzaubern. Aber als Torwarttrainer solltest du, oder generell als Trainer sollte man davon wegkommen, so nach seinem Idealbild zu gehen, weil das wirst du eh nicht finden. Jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Aber trotzdem, Du magst ihn nicht, ich mag ihn.
Ich mag ihn eher nicht. Ja, für seine. Für, manchmal taumelt er mir so ein bisschen zu sehr rum. Also dann ist er ein bisschen unbeweglich, das, so wo ich denke, ach komm, fünf bis sieben Kilo weniger würden die auch ganz gut tun, glaube ich. Ja, so, weil er einfach auch, ist auch ein Bär von Mann, muss man auch dazu sagen.
Richtig, genau. Oh, ja. Das ist auch, das ist das, was, so, was ich ganz am Anfang, wo ich mal gesagt habe, das ist ein Typ. Echt, ja? Das ist eine Type. Also, ja, ja, genau. Ja, ja. Ich hatte ja, also zu meiner Anfangszeit in Leipzig war ja mal so ein bisschen auf dem Schirm. Kann ich mich erinnern. Das war ja Jahrgang 99, wo wir gesucht haben. Der war schon interessant. Also so ein Typ, Torhüter, der, sag mal, von seiner Art her nicht vielleicht so das Sauberste und das Tollste ist. Aber auch da, das ist immer ähnlich wie bei Neuer. Du kommst nicht umsonst auf das Niveau, ne? Wo du jetzt kickst. Ne?
Das ist Europameister, das ist kann schon, ihm auf jeden Fall niemand nehmen.
Das ist, genau.
Ich stehe recht, ja. Ronny, ich danke dir vielmals, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast, hier mit
dem
Podcast dabei gewesen bist. Hat mir wie immer großen Spaß gemacht mit dir und ich kann, wie beim letzten Mal, die Einladung nur wieder aussprechen. Komm gerne wieder.
Ja, vielen, vielen Dank. Also ich freue mich auch immer wieder. Ich habe ja das Vergnügen, hier mit meinen Kollegen auch immer wieder philosophieren zu können und das hier das noch auch zu machen, ist es echt, echt schön. Also von daher, vielen Dank für die Einladung und bin gerne wieder dabei.
Dann nehme ich dich auf jeden Fall beim Wort. Nächste Woche kann ich schon mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, werde ich die Folge hier nicht moderieren. Das wird Adam für mich übernehmen. Ich bin im Urlaub. Macht das zusammen mit André Weiß, da war ja auch schon mal hier zu Gast. Also das wird auch eine ganz tolle Folge. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, dass ich mir das dann im Urlaub auf jeden Fall reinziehen kann, wenn die beiden das dann ja machen. Und ja, wie es dann weitergeht, werden wir dann sehen, weil ich glaube, die zweite Woche dann dürfte vielleicht ausfallen. Mal schauen, seid auf jeden Fall gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Schaltet dann auf jeden Fall nächste Woche Montag hier wieder ein. Bis dahin, ciao.
Second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan. Der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.